360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele.
Ein herzliches Moin aus dem sonnigen Hamburg. Ja, wir haben in der schönsten Stadt der Welt seit Wochen Sonne satt. Und wenn es mal regnet, macht uns das gar nichts. Denn wir tragen die Sonne im Herzen. Schön, dass du erneut eingeschaltet hast auf diesem 360 Grad Mensch Podcast-Kanal oder vielleicht bist du auch zum ersten Mal dabei. Wie auch immer, es ist großartig, dass du da bist. Denn heute, das kann ich dir schon verraten, wird es ganz bunt. Ich werde mit meinem heutigen Interviewpartner eine Reise machen, die vielfältig, voller Farbe, Zauber und Antworten ist. Derzeit gastiert Zirkus Roncalli bei uns in Hamburg, quasi bei mir ums Eck. Hinterm Bahnhof Dammtor auf der großen Moorweide lädt das große Zirkuszelt ein in eine andere Welt. Meine Freundin erhält Premierenkarten für den weltbekannten Zirkus und fragt mich, ob ich mitgehen möchte. Solche Gelegenheiten sind für mich große Geschenke und ich sage sofort freudig zu. Mit Zirkus, da bin ich ganz ehrlich, hatte ich bisher nicht viel am Hut. Doch was ich an diesem Abend erlebe, haut mich wirklich aus den Schuhen und lässt mein Herz sofort höher schlagen. Das ist ganz großer Zirkus mit dem, was hier geboten wird, und zwar für groß und klein. Mit Holographie statt echter Tiere, inspirierende Kostüme und sensationellem Witz sowie hochkarätigen Artisten. Kurz, ein Erlebnis, welches nicht nur im Kopf, sondern vor allem im Herzen bleibt. Schon als wir über den roten Teppich gehen, spüre ich die besondere Atmosphäre. Popcorngeruch, Zauber und Nostalgie liegt in der Luft. Als wir die Zuschauertribüne betreten und die Manege sehen, tauche ich augenblicklich in eine andere Welt ein. Lasse meine Sorgen Sorgen sein und bin die kleine Katrin, die innerlich sofort entfacht. Ich bin bei jeder Nummer Feuer und Flamme, juchze, klatsche und lache aus ganzem Herzen. Besonders der süße Clown hat es mir angetan, da er einfach witzig ist und Situationskomik drauf hat. Ich spüre, hier geschieht etwas ganz Besonderes. Mein inneres Kind schlägt Purzelbäume. Ich denke nicht eine Minute an das Außen, bin völlig bei mir und habe Freude am Hier und Jetzt. Mit Leichtigkeit getragen von dieser bunten Welt der Musik und den Künstlern, die mit Hingabe das tun, was ihre Passion ist. Beseelt gehe ich nach 3 Stunden wieder nach Hause und will gefühlt am liebsten schon wieder hin. Begeisternd erzähle ich meiner 20-jährigen Tochter davon und motiviere, dass sie das unbedingt erleben muss. Ich besorge mir Karten und bin fest entschlossen, mehr über diese magische Welt mitten in der schönsten Stadt der Welt zu berichten. Dieses Mal sitze ich auf genau der anderen Seite der Manege und habe nochmal eine ganz andere Sichtweise. Und auch die lässt mich brennen. Für jeden Einzelnen, der auftritt. Katrin ist mittlerweile süchtig und meine Tochter ebenfalls begeistert. Ich kaufe mir am Ende der Vorstellung die Biografie »Meine Reise zum Regenbogen« von dem Gründer und Zirkusdirektor Bernhard Paul. Denn, wie ich selber als Autorin weiß, die besten Geschichten schreibt das Leben selbst. Und wieder gehe ich nach Hause mit Glücksgefühlen und stelle mir vor, erneut hinzugehen. Denn bis 25. Juni 2023 gibt es hier in Hamburg noch die Möglichkeit dazu. Die Biografie des Gründers Bernhard Paul verschlinge ich tatsächlich an einem Wochenende und bin einfach nur begeistert von der Lebensgeschichte dieser bodenständigen Persönlichkeit, dass ich ihn ganz mutig unter Katrins Devise »Alles ist möglich« über seine Pressestelle anfrage, ob er Lust hat, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Und er sagt tatsächlich zu. Und heute ist auch bei mir Premiere. Ich habe Gänsehaut, denn ich sitze mit dieser Aufnahme nicht in meiner 360-Grad-Mensch-Box, wie ihr vielleicht schon hören könnt, sondern direkt im Zirkuswaggon von Bernhard Paul persönlich. Sage herzlichen Dank für diese Einladung und begrüße Sie ganz, ganz herzlich hier zu meinem 360-Grad-Mensch-Podcast.
Von weit, weit komme ich her. Ich muss euch sagen, ungewöhnliche Lebensgeschichte, weil in Österreich am Dorf aufgewachsen, mhm. Vater Fabriksarbeiter. Mhm. Und aber Urgroßvater Librettist von Johann Strauss. Mhm. Komische Familiengeschichte, die sich so ergeben hat, mhm. durch zwei Kriege natürlich mhm. auch. Und dann habe ich einen Zirkus gesehen und habe mir gedacht, das ist meins. Meine Mutter hat gesagt, wenn du es nicht lernst, wirst du beim Zirkus enden und mhm. so. Und ich habe dann Hoch- und Tiefbau studiert. Mhm. Weil ich hatte einen Onkel, der hat eine Baufirma gehabt und keine Kinder. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann hat mir der Zeichenprofessor, der hieß Funke, werde ich nie vergessen, ganz toller Mann, der hat gesagt, das ist nicht dein Beruf, willst du dann mhm. berechnen auf Zug und Druck, mhm. wie so ein Haus und Dings und willst du das sicher nicht? Mhm. Du musst Grafiker werden. Ich war in Wien in der Grafischen und jetzt bin ich hier Professor. Du müsstest in Wien in die Grafische gehen. Also, und wie mache ich das? Sagt, ich helfe dir. Also man musste zuerst einmal eine Mappe einschicken mit 20, 30 Zeichnungen. Mhm. So, da hat er mir geholfen. Also ich habe es zeichnet. Er hat gesagt, so, das schicken wir da jetzt hin. Der kannte auch noch Professoren dort und so. Und dann habe ich das Ding, dann bin ich zur Aufnahmeprüfung zugelassen worden. Und da war Aufnahmeprüfung. Da waren, ich glaube, 170 Anwärter, die alle studieren wollten dort. Und da sind 23 übergeblieben. Und ich war einer davon. Mhm. Das war natürlich toll. Und dann habe ich in Wien Grafik studiert, an der höheren grafischen Lehrenversuchsanstalt. Ganz berühmte Leute auch studiert haben früher. Und mein Mitschüler war Manfred Deichs, der wurde okay. dann ein weltberühmter Karikaturist und mhm. Gottfried Hellmein und so. Und dann habe ich Grafik studiert. Mhm. Und dann habe ich fürs Profil einmal was gezeichnet und dann hat der Herausgeber gesagt, machen wir ein Cover für den Chef der Metallarbeitergewerkschaft. Und da kam gerade auf Luftpinsel, also Airbrush. Mhm. Und ich habe mich immer für eine neue Technik interessiert und ich habe mir so einen Luftpinsel gekauft mit Pressluft und allem möglichen und habe den Mann porträtiert mit Airbrush, also wie wenn er aus Metall mhm. wäre. Mhm. Und der war so begeistert, so, ab sofort Artdirektor.
So läuft das, okay.
Mhm. Und war ja Direktor vom Profil mhm. und habe dann natürlich meine ganzen Freunde, die alle Künstler waren, mhm. da reingeholt, die haben die besten Cover gemacht, ist der Spiegel auf uns aufmerksam mhm. worden. Mhm. Und das Thomas Bonny war damals Spiegel Direktor, der kam dann und dann haben wir auch für den Spiegel gearbeitet. Mhm. Und und dann habe ich das Profil als Direktor ein paar Jahre gemacht, dann kriegte ich ein Angebot einer internationalen Werbeagentur, die hieß GGK und der Chef hat gesagt, er möchte mich gern haben als Artdirektor, er verdoppelt mir mein Gehalt. Mhm. Und das hat natürlich eine magische Wirkung, also ich verdoppelte das, das klingt ja wie 12 im Lotto oder so. Gut, dann bin ich zu der Agentur gegangen und habe das gemacht und dann habe ich aber gemerkt, nach einer Zeit, es fängt an, sich zu wiederholen. Mhm. Also wir haben gute Kunden gehabt, von Porsche bis Römerquelle, das ist eine österreichische Mineralwasserfirma, die sehr kultige Inserate immer gemacht mhm. hat, immer ein Mann mit zwei Frauen. Und diese Römerquelle-Kampagne kam tierisch gut an, hat mehrere Preise gekriegt. Und Porsche haben wir... Und dann... kam aber die nächste Kampagne und die nächste, aber mhm. das war immer irgendwie dasselbe. Mhm. Und das irgendwie haben wir gedacht, jetzt bin ich 28 und mhm. das ist eigentlich für Österreich der Plafond. Mhm. Mehr geht nicht. Mhm. Da haben wir gedacht, jetzt mache ich was, ich bin noch jung genug, ich werde meinen Kindheitstraum realisieren. Mhm. Ich wollte immer schon einen Wanderzirkus machen. Mhm. Ich mache jetzt einen Wanderzirkus.
Also das heißt, Sie sind ja im Prinzip beruflich auch immer wieder vorbereitet worden auf das, was da kommt.
Naja, in Wirklichkeit habe ich Zirkusdirektor studiert, mhm. weil Architektur ist mhm. wichtig. Ich habe zum Beispiel die verstellt, also die öffentliche Zirkuskuppel erfunden. Mhm. Das ist mein Patent. Mhm. Die geht elektrisch auf, wenn es heiß ist. Und die warme Luft geht oben raus, weil die steigt nach oben.
Ja.
Das ist von mir. Die wird halt in der ganzen Welt gebaut. Mhm. Aber das ist dadurch, dass ich Technik studiert habe. Dann habe ich mein Studium verdient als Musiker. Wir haben eine sehr interessante, prominente Band gehabt, der Rock'n'Roll in Österreich. Ja. Wir waren da vorne dran, da blieb die Küche kalt, wann wir gespielt haben. Mhm. Und dann Musik, dann Grafik, Design und Art Direktor einer Zeitung, das heißt Medium. Mhm. Ich habe begriffen, wie eine Zeitung funktioniert und wie das Ganze funktioniert.
Marketing in dem, auch.
Alles. Mhm. Und konnte man nicht entscheiden zwischen dem und dem. Alles war interessant, alles konnte ich.
Und können Sie da alles zusammenbringen?
Mache ich Zirkus, da kann ich alles.
Ja.
Also es braucht man alles im Zirkus.
Ich meine, Sie haben ja 76 den Zirkus gegründet. Mhm. Da war ich 5 Jahre alt. Da war ja Zirkus total out. Also, oder? Haben Zirkus die Leute auch Sie davon versucht abzuhalten?
Nein, das war, mein Freund da gesagt, da bist denn du was, Zirkus? Und, so. Und alle haben gesagt, Zirkus? Ich sagt, ja. Es ist ja so, wie es jetzt gemacht wird. Ich kannte ja dann schon mittlerweile Zirkusgeschichte, weil wir alle Bücher besorgt haben und alte Programmhefte und Antiquariat. Und da habe ich gewusst, der Zirkus war vor dem Zweiten Weltkrieg tierisch gut. Es war toll. Da gab es Grock und Charlie Riebel und Rastelli und so. Und ich habe gedacht, so will ich den Zirkus machen. Und dann habe ich ja den Zirkus meiner Kindheit, das war der Zirkus Rebernick in Österreich, den habe ich in meinem Kopf gespeichert gehabt. Und es war aber, wie soll ich sagen, so sind die Zirkuswagen in meinem Kopf. Aber im Laufe der Jahre habe ich dieses Bild verklärt. Die wurden immer schöner. Die waren dann mit Gold, aber Blattgold gleich, wie Kirchen. Die waren
Großdenken.
Ja, das war es. Die waren ja, wenn da was kaputt war, haben sie ein Brett drauf genagelt und drüber gestrichen. Das war ja ein bisschen.
Also, Sie haben stark visualisiert.
Ich habe den Zirkus idealisiert. Und die Droge war dann so stark, wie den Zirkus redet, dass auch Erwachsene das so gespürt haben, wie ich als Kind den Zirkus Rebernick. Also, das war ja eine wundersame Wandlung von etwas, was gar nicht so schön war, in meinem Kopf als Künstler, habe ich das so schön empfunden und auch so realisiert. Und deswegen war es dann so ein Erfolg.
Okay, also weil letztendlich diese Visualisieren und auch dieses Herz reinbringen, weil das so ein großer Wunsch und so ein schön großer Traum auch von Ihnen war.
Ja, das war eine Erfüllung und das war, ich weiß noch, wie wir in Bonn Weltaufführung gehabt haben, 76, 18. Mai 1976, das erste Mal vor Publikum gespielt, das war, kriege ich heute noch Gänsehaut. Das war ein Traum.
Toll. Trotzdem haben Sie jetzt in 4 Jahrzehnten auch viele Rückschläge erfahren auch, ne? Also wo Sie auch durch harte Zeiten sind.
Der Streit mit Heller war natürlich das Einschneidendste.
Wie haben Sie das mental geschafft? Oder wer oder was hat Ihnen da geholfen?
Ja, eigentlich.
Der eigene Glaube an sich selbst?
Nee, ich war gar nicht so selbstsicher. Ich war eher ein Selbstbewusstsein wie eine Kirchenmaus gehabt. Also, das war es nicht. Es war, wenn man einen bestimmten Weg geht. Da gibt es Wege und Wege, aber ich habe einen Weg gegangen, wo es keine Rückkehr gibt und wo es keine Abzweigung gibt. Ich musste.
Es
ging gar nicht anders. Ich habe innerhalb kürzester Zeit tierische Schulden gehabt. Und ich habe auch so entweder ein Leben lang U-Boot oder ich haue richtig rein und versuche zu gewinnen. Und das habe ich dann gemacht.
Und das haben Sie.
War aber nicht einfach.
Das denke ich mir.
Einfach war das nicht.
Was verzaubert Sie persönlich?
Naja, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal gesehen habe, einen Fellini-Film. Boah, und diese Bildersprache und das, wenn ich mir da überlege, also La Strada war nicht so einschneidend, aber Roma zum Beispiel stückweise. Und dann gab es einen Film Zirkus. Mhm. Also Clowns, mhm. Il Clowns mhm. von Fellini. Mhm. Und da hat er durch seine Brille mhm. den Zirkus gezeigt, wie mhm. er ihn empfunden hat. Und das war genau das, was ich wollte. Mhm. Ich habe das angeschaut, dreimal hintereinander. Mhm. So muss ein Zirkus ja. sein.
Mhm, toll.
Und das sind so die Erlebnisse gewesen, die mich geprägt haben. Mhm. Aber auch die Erinnerung. Also ich habe als Kind auswendig, ich konnte es einschalten wie ein Videofilm. Mhm. Die Clown-Nummer mhm. von Freddy Codrelli im Zirkus mhm. Reibernick, die konnte ich auswendig. Mhm. Auf dem blauen Ton, schwimmt der Krokodil. Und dann Dings, das Singen mhm. ist hier verboten. Dann singen wir da drüben. Ich wusste jedes Wort vom mhm. Text, als mhm. Kind schon. Mhm. Und habe auch immer mit Kindern versucht, es nachzuspielen ja. im Hof. Mhm. Und das war immer, wenn ich mir das früh. Und dann, bei mir sind ja oft so Märchen wahr geworden, mhm. dann habe ich einen Clown gesucht und dann habe ich den Clown gefunden meiner Kindheit. Mhm. Und der hat schon aufgehört mit seinem Beruf.
Ah ja, den sie zurückgeholt haben.
Du kommst wieder in den Zirkus. Mhm. Und ja, aber ich bin ein gemütlicher Wiener. Ich will meine Ruhe, ich will keinen Stress mehr. Ich war in Deutschland unterwegs. So, Friede, ich mache einen Wiener Zirkus. Mhm. Wir werden auf der Terrasse sitzen und Erdbeeren mhm. mit Schlagobers essen. Mhm. Und werden Wiener Lieder hören von Hans Moser. Mhm. Und so. Also lachen wir. Dann ist er mit. Und naja.
Mhm. Sie waren ja selber auch Clown oder
30 Jahre.
Ja, 30 Jahre. In Ihrem Buch sind Sie auch abgebildet, finde ich ein ganz tolles Foto. Wie Sie, es ist ein Bahnhof oder was wo
ja,
stehen Sie da? Genau. Mit einem riesengroßen Koffer. Was glauben Sie oder was denken Sie, welche Tools haben Sie in Ihrem Koffer oder welche Tools sind wichtig für das Leben auch, die man im Koffer haben sollte?
Naja, also man muss bestimmte Eigenschaften und Eigenheiten haben und die auch vertreten und durchziehen. Ja? Mhm. Also was man braucht, ist Ausdauer. Mhm. Was man braucht, ist dicke Haut und mhm. Durchsetzungsvermögen, mhm. durch die Wand, durch und mhm. die. Und was man braucht, ist Kreativität. Und das Wichtigste ist die Liebe zum Metier. Ja. Also wenn man den Zirkus nicht liebt, soll man es mhm. nicht mhm. machen. Mhm. Und man muss auch opferbereit sein. Mhm. Also wir haben ja kein Wochenende. Wir mhm. spielen Samstag, Sonntag mhm. auch. Wir spielen mhm. zu Weihnachten, wir spielen mhm. zu Ostern, mhm. wir spielen zu Pfingsten. Mhm. Zirkus ist etwas, wo man immer da ist und immer mhm. arbeitet. Aber eben, es ist die Bestrafung, mhm. weil es uns so viel Spaß macht.
Mhm. Naja, das ist halt die Hingabe arbeiten. Auch. Ne?
Wenn man es gibt sonst keinen Beruf, wo ja. die dauernd ja. arbeiten. Vielleicht nur Musiker.
Sie arbeiten nicht. Das ist einfach Hobby. Ist, auch, ne?
Ja, Hobby ist wieder was anderes. Hobby ist das, was man nicht gut genug kann, um es zum Beruf zu machen.
Aha, okay.
Das ist ein Hobby.
Also Passion dann in dem Fall.
Ja, das ist das ist eine Aufgabe. Man muss es. Mhm. Es war ja bei mir ein Bewahren.
Oder Berufung.
Berufung mhm. am meisten. Mhm. Aber ich habe auch wie ich das gemacht habe, nie ans Aufhören gedacht mhm. oder Dings oder so. Es kam ein Problem nach dem anderen und ich habe es eins mhm. nach dem anderen bewältigt. Mhm. Das war manchmal wirklich belastend, weil man dachte, boah, jetzt kommt schon wieder, jetzt mhm. dürfen wir das nicht und da und dann mhm. du. Und es ändert sich auch dauernd was. Als ich angefangen habe, hatte ich noch 3 Elefanten mhm. und Raubtiere, Tiger, Löwen, alles was gibt. Mhm. Und heute sind wir der erste Zirkus mhm. vor Jahren gewesen, der mhm. tierfrei. Mhm. Damals war das selbstverständlich, aber nicht nur selbstverständlich, wenn die Leute keine Tiere im Zirkus haben, sind sie gegangen. Die haben mhm. sich kein Ticket gekauft. Was mhm. haben sie für Tiere? Mhm. Ja, Elefant. Ah ja. Mhm. Okay. Und ich sagte, keine Tiere, na, dann gehen wir nicht. Mhm. Also die Zeiten haben sich geändert. Mhm. Das wurde dann ja so dramatisiert, dass so Tierschutzorganisationen. Zirkus ist Tierquälerei. Niemand liebt so sehr mhm. die Tiere wie die Leute im Zirkus, mhm. weil das sind für die Arbeitskollegen. Mhm. Meine Frau kann heute noch keine Ente essen. Mhm. Ich liebe Ente. Im China-Restaurant geröstete, geschmorte Ente. bei Frau kann ich, aber die haben einmal dressierte Enten gehabt. Mhm. Die hat gesagt, kann ich dann Arbeitskollegen essen?
Ja.
Und so. Also ich sage einmal, die sind in der Nacht stehen sie auf einer Tier irgendwas Ding, das Tierarzt holen und machen. Also diese mehr, dass das Tierquäler sind. Ein Tierquäler ist einer, der absichtlich ein Tier wehtut. Das ist wirklich im Zirkus keiner. Und wir waren so der Grau. Aber dieser Druck, ich habe gewusst, nachdem wir Peter und der Wolf, das ist quasi ein Opa, gespielt haben im Theater in Bremen, wo kein Tier natürlich vorkommt, sondern es war ein Märchen, wo da die Tierschützer unsere Plakate Peter und Wolf überklebt haben. Tierquälerei. Hallo, informiert sich vorher, was das ist. Das ist Musik. Da habe ich gewusst, die Schlacht ist verloren. Das ist so ein Thema, wo es so wie heute die mit oranger Farbe alles übersprühen. Restaurants, Autos. Also das ist ja auch eine, so in dem Fall jetzt mit den Autos, und so eine Neidgeschichte.
Was würden Sie sagen, was sind Ihre Werte?
Naja, man muss schon für was leben. Also mein ganzes Leben, als Kind schon habe ich gesammelt, alles über Zirkus. Da bin ich nicht einmal in die Schule gegangen. Habe ich schon aus der Zeitung ausgeschnitten, wann das über Zirkus war. Das ist der Lebensinhalt und Sinn bei mir. Und ich habe immer versucht, den Zirkus zu bewahren, weil der wäre schon ausgestorben. Was wir alles gemacht haben, positiv für Zirkus, Fernsehserien und Dings und Kinofilm und positive Nachrichten überall. Und
ganz wichtig.
Alles, was wir so machen, meine Tochter geht zu Let's Dance, gewinnt, wird Erste, Roncalli und so. Also positive Nachrichten, weil sonst haben wir von den Zirkus immer nur gehört, Schlägerei im Zirkus und geklaut, irgendwer hat irgendwas geklaut. Es waren nur negative Dinge. Und ich habe dann versucht, nur mehr Positives und habe auch sehr viel Einfluss genommen bei den Kollegen und gesagt, ihr müsst viel mehr und sauber und Dinge.
Also Optimismus, Zuversicht?
Disziplin. Also Optimismus ist ja ein Gefühl, wo man sagt, es wird schon gut gehen. Aber in dem Fall nutzt es nichts. Also in dem Fall muss man anpacken. Also man muss etwas tun für die Sache. Und die,
also sich bewegen dafür.
Ja, also es wird dann nichts geschenkt und im Zirkus dreimal nicht.
Was bedeutet die Vergangenheit für Sie?
Ein abgeschlossenes Kapitel, auf das man zurückschauen soll und daraus lernen. Also das ist vorbei.
Also die Erfahrung sozusagen.
Ja, das Nutzen, dass man sagt, da habe ich viel gelernt, das nutzt mir was. Und auch, das merke ich jetzt bei den Kindern, auch Erfahrungen weitergeben. Und so, passt auf, wenn sowas ist, macht es so, macht es nicht so. Also es ist ein ständiger Prozess. Also ein Vergangenheit ist nicht nur was, was vergangen ist, sondern ist auch Lernstoff für Zukunft.
Sehr gut, ja. Sie sind leidenschaftlicher Sammler auch. Was sammeln Sie?
Oh Gott, ich bin ja ein armer Mensch. Ich sammle Sammlungen. Also kann nicht sagen, was ich sammle. Ich sammle Sammlungen.
Ah,
ich sammle alles.
Also Sie gehen auf den Flohmärkten?
Auch.
Ja.
Mittlerweile weniger Zeit. Aber, so. Aber ich sage mal, ich sammle alles außer Überraschungseier und Telefonkarten.
Ah, okay.
Das nicht.
Okay.
Aber ich sammle Institutionen wie Hotel Adlon habe ich eine Sammlung. Ich habe sogar die Prunkbetten, wo Charlie Chaplin geschlafen hat und Marlene Dietrich, diese Messing-Prunkbetten, die im Film waren, mit Nadja Tiller und so. Das habe ich gefunden, auftrieben in Berlin. Es war immer noch in Berlin nach dem Krieg. So, und da habe ich die Wärmflaschen von Kaiser Wilhelm und seiner Frau, Hotel Adlon, Porzellan, Goldmeier und so, also Hotel Adlon, also das ist so etwas Titanic. Ich habe von der Titanic habe ich nichts, aber ich habe von Grock den Nachlass, von Charlie Rivel. Ich habe vom Rastelli die Bälle und das Kostüm und so. Also Zirkussammlung, ich habe über 10.000 wichtige Plakate, alle von vor dem Zweiten Weltkrieg, von der Druckerei Friedländer. Das ist die Druckerei gewesen damals, aber der Name sagt schon, im Dritten Reich mussten die weg.
Wo lagern Sie das alles?
In Köln habe ich ein Winterquartier gekauft, und zwar das Winterquartier vom Zirkus Williams. Mhm. Und das ist dann zu klein, und jetzt habe ich das selber nur einmal gekauft. Also wir haben jetzt auf 20.000 Quadratmetern Zirkus, Werkstätten, Büros und Sammlungen. Mhm. Aber ich habe natürlich auch alles das, was verschwunden ist, Tante-Emma-Läden. Mhm. Die waren so toll.
Ja, das stimmt.
Tante-Emma-Läden. Mhm. Heute, wenn ich mir anschaue, Aldi und Lidl und so, ist ja furchtbar. Mhm. Tante-Emma-Laden mit Käse.
Wo man die Bonbons noch einzeln bekommt.
Bonbon-Klaus. Dann man hat Zeit 7,20 Euro. Mhm. Und dann hat man gekriegt, statt die 80, 8 Stollwerke.
Mhm. Toll. Mhm.
Okay. Und solche Sachen. Also ich kenne alle die Storys und habe sie geliebt. Und ich habe halt Läden, wo man tot umfällt, so schön. Mm. Bonbonladen.
Ja, toll.
Ihr wisst, es war ein alter Mann, der hat noch gehabt, der war Bonbonmacher, und der hat sich dann so einen alten Zirkuswagen hergerichtet, ist damit am Jahrmarkt gefahren und hat dort diese Bonbonpressen, die sind so Walzen aus Messing geformt, und dann hat er aufgekochte Wasser, Zucker und Ingwer und alles, was es so gibt. Und das hat er dann und dann hat er so eine große Marmorplatte, da musste das abkühlen, und am Schluss hat er das dann über so Haken gehängt, und das ist dann so langsam von den Haken runter und dann wieder drauf. Und dadurch hat er gesehen, wann es die richtige Festigkeit hat. Dann hat er es in diese Presse reingegeben. Und das hat es gepresst, und das sind dann die Bohnen. Ja. Die hat er dann ab, Bonbongläser und so, und das habe ich alles gekauft.
Toll.
Dass man das wieder herstellen kann. Da war auch ein Schausteller in, ich glaube, Hannover. Der war bekannter für die Familie, die haben immer am Jahrmarkt Eis. Mhm. Aber dieses selber gemachte Eis mit dieser Chromstange, die da sich rührt.
Ja,
und,
ja.
Und dann, also, unglaublich.
Toll.
Und dieser Mann hat so einen Wagen gehabt, da so ein Zirkuswagen quasi, mit drei solcher Maschinen, weil das für jede Sorte brauchst eine Maschine. Mhm. Also Vanille, Erdbeere. Mhm. Und alles, auch die Küche dazu, wo man das zubereitet, muss man ja Erdbeeren stampfen und drunter rühren und was ich was weiß. Und der Mann hat das ein Leben lang gemacht, auch in der zweiten, dritten Generation. Und der hat zu seiner Frau gesagt, wie alt war das, ich hätte gern, weil das bei den Schaustellern, Zirkusleiter rät sich das rum, dass wir bewahren, Sachen aufheben, restaurieren und was ich was weiß. Und der hat zu seiner Frau, ich möchte, dass der Zirkus Roncalli, der Herr Paul, einmal meinen Wagen kriegt. Mhm. Und das haben die dann so eingeführt, wie er gestorben ist, habe ich den Wagen gekriegt und habe jetzt... Wir können jetzt wieder das Eis so machen wie früher am Jahrmarkt. Die Maschinen gibt es nicht mehr. Mhm. Unbezahlbar. Mhm. Also ich möchte also das alte Handwerk und...
bewahren.
Ja, dass das noch gibt, weil es ist doch jeder noch aufgewachsen damit. Wie ein Kind war, kann er sich noch erinnern, am Jahrmarkt, das Eis war besonders gut. Mhm. Heute kriegt man tiefgefrorene Klötze. Das schmeckt auch nicht. Das ist auch nicht gesund. Das war wirklich, die haben gesagt, da haben wir nur Sahne genommen und frische Früchte und so. Mhm. Ja, so hat dann auch geschmeckt.
Ja.
Und dieses Bewahren kostet Geld. Ich meine, ich musste dem Mann dann auch was gerechterweise gut zahlen, dass er noch...
Hat ja auch seinen Wert.
Ne? Ja, allein diese Walzen, das kann keiner mehr bauen heute. Ja. Das ist ein Walzen, ist halt der Vermögen wert. Da kann man, da hat es gegeben... Bonbon, das war Autos oder Beeren oder was war noch? Ja, Himbeeren und Dings. Also das ganze Zeug war so.
Toll. Ihr Buch, Meine Reise zum Regenbogen, wann haben Sie entschlossen, Ihre Biografie dazu zu schreiben?
Ja, dann hat mich gezwungen.
Wann hat sie gezwungen?
Okay. Naja, es ist so, natürlich haben wir einiges erlebt. Mhm. Also wir sind ja herumgekommen und herumgereist und tolle Leute. Ich dann als Kind war ich fanatisch und die Filme angeschaut mit Heinz Rühmann. Und dass ich dann später mit ihm eine Clownnummer spüle und dass er im Zirkus bei mir auftritt und so, das hätte ich mir nicht erträumen lassen. Ich habe im Fernsehen gearbeitet mit Ustinov und Danny Kaye. Danny Kaye, ein Gott. der Komiker überhaupt in Amerika, Danny Kaye, mit den Dings und in derselben Garderobe nur Spaß gemacht, der hat uns Sachen versteckt und hat dann live Samstagabend-Show, wer war das, Fuchsberger, und da hat der plötzlich Sachen von uns gemacht, die wir machen wollten. Mhm. Er hat gefragt, was macht ihr mit dem? Ich gesagt, so und so und so. Und auf einmal geht er raus, Kameras an, und macht es. Mhm. Hat sie tot gedacht. Mhm. Aber der ist souverän natürlich. Mhm. Und wir haben schon genug Material gehabt von den Jahren, dass wir schnell was anderes gemacht haben.
Und die haben alle praktisch gesagt, ihr macht das, schreibt das Buch und...
Es gibt in Wien einen Verlag, der tolle Bücher macht. Mhm. Brandstätter Verlag, der macht wirklich tolle Bücher. Mhm. Und da gibt es ja mal von alle, von Hans Moser bis alles, was jemals gegeben hat, Hörbiger, Clan und so, hat er die Biografien gemacht. Mhm. Aber auch Bücher über das Wiener Café, also über Wiener Architektur. Diesen Verlag habe ich immer schon bewundert. Mhm. Und der Brandstätter Verlag hat mich gefragt, da hat mich sehr gefreut. Mhm. Und dann hat ja der Heller auch schon ein Buch gemacht. Aber dann, so, jetzt habe ich meins. Und dann habe ich das eben gemacht und bin aber drauf gekommen, das ist sowas wie eine Haltung, das ist sowas wie eine Kur, eine Läuterung, eine Befreiung. Also wie ich das geschrieben habe, bin durch die Hölle gegangen. Also man erlebt ja alles nur einmal und vor allem tauchen plötzlich dazwischen Dinge auf, wo man
schon vergessen
verarbeitet hat schon und vergessen hat und gar nicht mehr dran denkt. Und plötzlich, ah, da war ja noch was, das war, und auf einmal so, oh Gott, das war ja, und so. Also das ist schmerzvoll. Mhm. Also wenn man es ernst nimmt und seine Lebenserinnerungen aufschreibt, wobei man immer aufpassen muss und sagt, das darf man jetzt eigentlich nicht schreiben oder so, gibt es ja Dinge, die man dann besser nicht sagt, um Leute zu schützen, sage ich jetzt einmal. Und das war eine Tortur. Mhm. Also ich war erschöpft nachher.
Ja, das glaube ich. Was bedeutet ein Regenbogen für Sie?
Naja, nicht das, was er heute ist. Also das ist ein Teilaspekt vielleicht. Aber Regenbogen war für mich immer schon ein Wunderding, das man zwar sieht, aber nicht anfassen kann. Also Regenbogen war, habe ich als Kind schon bewundert. Aber, boah, ist das doch, was ist das? Und wo fängt er an?
Wo hört er auf?
Wo hört er auf? Dort ist ein Schatz vergraben, wo er aufhört und so weiter. Also der Regenbogen war immer was ganz Tolles. Und als ich dann begonnen habe, Roncalli zu machen, habe ich mir gedacht, das ist im Zirkus nicht üblich, aber ich möchte so machen wie im Film. Ich möchte dem Kind einen Namen geben. Und dann habe ich alle Leute gefragt, ich will das Programm einen Namen geben. Wie nennt man das? Und jeder, ja wie? Naja, so wie die Reise zum Regenbogen. Naja, und so, da habe ich mich durchgefragt, monatelang, und jeder hat dann gesagt, nee, oder haben irgendwas gesagt, wenn man da, nein, das sicher nicht. Jedenfalls, dann war es so knapp davor, dass es losging, dann habe ich gesagt, gut, dann nennen wir es heute die Reise zum Regenbogen. Und siehe da, danach hat jeder Zirkus ein Programm, die Reise ins Wunderland und die Reise
aha, nicht. Okay.
Alle haben dann in diese Fußstapfen getappt. Aber bei den ganzen Sachen wie Pick mit seinen Seifenblasen damals. Seifenblasen haben immer so einen Regenbogenschimmer.
Ja, das stimmt.
Und solche Sachen. Also, das war schon richtig. Momentan wird es missbraucht als diverse Flagge. Das Regenbogen ist mehr als divers.
Ja, ja. Also, ja, überhaupt, wie lange haben Sie da dran gesessen?
Ein Jahr.
Ein Jahr.
Aber natürlich nicht Tag und Nacht. Aber ein Jahr habe ich sicher immer wieder geschrieben und immer wieder und so. Ich musste wieder abgeben und so.
Ja. Was war für Sie das emotionalste Erlebnis oder Begegnung?
Es gibt so Sachen, die sind Kleinigkeiten. Es kam in München, jetzt kommt heute der Mann so und so, der hat Oma und Papa geschrieben. Paul Burkhardt oder so, ich kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau erinnern. Jedenfalls, und das Lied hat meine Mutter hat Heimarbeit gemacht, da sind wir auf so einem Holzdings gesessen und hat Geldbörsen für Menschen genäht. Und dann war im Radio immer Musik und wenn es Oma und Papa war, hat meine Mutter immer mitgesummt. Oma und Papa. Mit dem Lied habe ich halt was verbunden, weil sie war eine wunderbare Clown. Und das war für mich als Kind Clown. Boah, Wahnsinn und so. Und dann kam dieser Mann in meinen Zirkus. Und der Clown, das ist ein italienischer Clown gewesen, hat auf der Klarinette, ist zu seiner Loge hin und hat das Oma und Papa gespielt. Da habe ich Gänsehaut gehabt. Das sind so Dinge, wo ich sage, boah, da erfüllt sich irgendwas. Träume werden, Träume werden wahr und so weiter. Also das gab es ein paar Mal auch so mit Heinz Rühmann und so. Das waren schon tolle Menschen und die durfte ich kennenlernen. Und wenn ich mir anschaue, Gerd Fröbe hat mir erzählt, wie er mit Grock nach dem Krieg im Theater auftreten ist. Ja. Er war das Vorprogramm und dann kam Grock und da hat er mir über Grock erzählt. Und der Partner von Grock kam 93-jährig zu mir und hat mir von Grock erzählt und hat mir so etwas geschenkt, was mit Grock zu tun hat und so. Also solche Sachen haben mich immer sehr hergenommen. Oder dann kam Fredi Knie und wurde mein Freund. Der Vater Fredi Knie von Schweizer Nationalzirkus. Und der, also daraus entstand eine langjährige Freundschaft. Und als der Fredi Knie aufhörte zu reisen, er hatte zwei Salonwagen. In diesen Wagen hat er alle empfangen, von Charlie Chaplin bis, die saßen alle da drin, gibt es Fotos und so. Und als er aufhörte, hat er gesagt, ich will, dass du meine Wagen kriegst. Dann hat er die Wagen fertig gemacht, hat es verladen in der Schweiz und ist dann nach Köln gekommen. Seine Söhne haben natürlich, aber er hat gesagt, also ich kenne ja die Hintergrundgeschichten. Da waren einige Sachen, die haben ihm nicht so gefallen, weil er gesagt, die schätzen das nicht. Dieses Familienstatus und so weiter. Aber wie auch immer, diese Wagen sind bei mir in guten Händen. Ich pflege sie und hege sie. Und das sind die Salonwagen, wo der Fredi Knie Vater ein Leben lang
gelebt hat.
Gereist ist.
Toll, ja.
Solche Sachen haben mich immer sehr aufgewühlt.
Ja. Zirkus ist ja auch Kulturgut.
Ja.
Glauben Sie, dass das ja auch unterstützt wird? Und,
ich glaube überhaupt nichts mehr, weil die haben das immer, schon Goebbels hat gesagt, Zirkus ist nichts. Und ich habe immer gekämpft dafür und jetzt ist mir gelungen, weil ich immer nicht nachlassen habe. Jetzt ist Zirkus gerade vor einem Monat zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt worden. Das ist schon mal ein erster Erfolg. Wir zahlen trotzdem so viel Steuern wie vorher, aber immerhin schon mal. Und ich bin ja dann Johannes Rau wurde ein guter Freund von mir und der hat uns ernannt zum Botschafter, Kulturbotschafter des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann habe ich vom nächsten Ministerpräsidenten einen Staatspreis gekriegt und dann den höchsten Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Es gibt schon Politiker, die das zu schätzen wissen. Aber die Jungen heute mit einem abgebrochenen Studium, die aber auch nie ins Theater gingen oder ins Konzert, höchstens ist es viel Presse dort, die höchstens einmal Salzburger Festspiele, weil da wird man fotografiert für die Bunte, also die haben ja nicht das Verständnis für Zirkus und Gaukler, das ist irgendwie, ich kann mich noch erinnern, da hat er, wie hieß der, der hat kandidiert als Ministerpräsident und der hat dann als in Italien Berlusconi und nur einer, wie hieß der, das war eigentlich ein Komiker. Als die gewonnen haben, die Wahl, hat der gesagt, schade, dass in Italien zwei Clowns gewonnen haben. Und da habe ich einen offenen Brief geschrieben und ihm gesagt, Clown ist ein ehrenhafter Beruf und Dario Fo ist Nobelpreisträger und war Clown. Und. Wie kann man so leichtfertig, leichtsinnig sagen, einen ganzen Berufsstand so diffamieren.
Ja.
Das war aber dann auch in alle Fernsehstationen und Zeitungen, das hat er sehr bereut. Und ich habe ihn ja ganz gut gekannt. Und ich habe ihn mal im Flugzeug oder irgendwo gesehen. Da hat er so da, wie wenn er mich nicht kennt. Aber da, du Arsch.
Also Zirkus, das ist so, das berührt so im Herzen, das macht etwas mit dem Menschen.
Ja, aber das, es gibt Leute, die tun es nicht unter Philharmoniker, die millionenfach subventioniert werden, oder irgendwie Theater, die, man darf nicht vergessen, jede Karte wird hoch subventioniert. Die Theater und die Kulturlandschaft, die Deutschland wird ja das in E und U unterteilt, also die E, die kriegen Millionen. Und wir kriegen null.
Ich meine, Zirkus hat ja auch ganz viel mit Emotionen zu tun.
Die,
ne?
Könnten auch ganz
das ist, glaube ich, auch wahrscheinlich, ja, weil die Leute sich nicht darauf einlassen.
Aber es wäre so einfach, dem Zirkus zu helfen, dass man wenigstens, wenn man schon Steuern zahlt, einen Platz zur Verfügung kriegt und nicht kämpfen muss. Und wenn man einen Platz zur Verfügung kriegt, dann würde ich sagen, der Stadt gehört der Platz. Und der ist ja da. Also kann man auch zur Verfügung stellen. Das kostet ja nichts, wenn der Zirkus draufsteht oder nicht. Kostet ja nichts. Man kann höchstens die Wiederherstellung, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber die einfachsten Sachen, die die Stadt nichts kosten, machen die nicht.
Also das heißt, es gehört im Prinzip auch schon dazu, zu einer ihrer Herausforderungen.
Der Bürgermeister von Recklinghausen hat nach Corona, wo wir uns hat es ja ereilt, gerade in Recklinghausen, dürfte man nicht, Kummer gesehen, dürfte es nicht spülen und so und so. Aber danach hat er gesagt, ihr braucht für den Platz nichts mehr zahlen.
Oh.
Also das ist doch toll. Das gibt toll, dann eine Kraft, das ist eine Anerkennung.
Ja, wo auch mitgedacht wird.
Ja, und so. Also die Politik tut sich schwer mit der Kultur.
Okay.
Außer es ist etwas, wo sie Image schinden können und Salzburger Festspiele oder irgendwas großartig im Abendkleid brillieren. Aber dass das eine Kultur ist, die für die ganze Familie da ist,
total,
vom Kind bis Großvater, das vergessen die. Das sind das alles die Wähler. Aber das ist ja mühsam.
Ja, große Herausforderung.
Ja.
Wie motivieren Sie Ihr Team, die Artisten, alle, die damit zu tun haben hier?
Naja, ich behandle sie gut, ich schaue, dass gut untergebracht sind. Also bei uns gibt es nicht so wie im anderen Zirkus ein Wagen, wo sechs Leute drin schlafen müssen. Bei uns hat jeder einzeln untergebracht.
Oh, wow, okay.
Und es gibt dann immer wieder, vor kurzem haben wir gerade ein Betriebsfest gemacht in Hamburg, da haben wir alle mit Autobusse Stadtrundfahrt, Philharmonie angeschaut und nachher Essen und Dings und dann waren wir auf der Reeperbahn im Zwix und Rock'n'Roll die ganze Nacht und essen, trinken. Also immer wieder mal ein bisschen feiern als Dank und gut behandeln und schauen, dass alles schön ist.
Mhm. Kommen denn auch die Artisten, Künstler zu Ihnen, wenn Sie auch was auf dem Herzen haben?
Ja.
Also das heißt, Sie sind die Ansprechperson?
Das ist nicht öffentlich, sondern das ist die, sagen wir in einer ruhigen Minute, ich habe ein großes Problem, so und so. Und ich habe bis jetzt immer geholfen.
Oh.
Also das vergessen die auch nicht. Das und ist aber eine Selbstverständlichkeit für mich.
Ja, das ist, ja, also für Sie ist es eine Selbstverständlichkeit, aber letztendlich ist es keine Selbstverständlichkeit. Aber letztendlich, ja, Sie tun es aus dem Herzen heraus, weil Ihnen der Mensch eben auch wichtig ist.
Ja.
Ne? Nehmen Sie die Künstler praktisch dann immer unter Vertrag, also für eine Tournee?
Naja, es gibt Verträge, die können auf ein oder zwei Saisonen sein. Und die haben wir haben einen Weihnachtszirkus, dann ist das halt kürzer, nur für den Weihnachtszirkus. Oder für die Tour. Jede Tournee von uns dauert 2 Jahre. Bis wir ganz Deutschland und Österreich bereist haben, vergehen 2 Jahre.
Zwei Jahre.
Und dann kommt ein neues Programm und dann machen wir wieder die Tour, immer dieselbe Tour.
Aha. Wie heißt die Tour jetzt?
Das Programm heißt Art for All.
Ah, okay.
All for Art.
Was ist die nächste Station, also nach Hamburg?
Da haben wir eine Sommerpause,
Wo
sie alle verschnaufen können. Und dann sind wir in Lübeck.
Ah, in Lübeck, okay.
Nach Lübeck sind wir in Hannover und dann in Bremen.
Ah, okay.
Und München.
Genau, ich habe schon ordentlich Werbetrommel gerührt.
Ja. München auch. Schon.
Ja,
da kämpfen wir immer noch um den richtigen Platz, aber wir werden in München spielen. Wir haben ein paar Sachen zur Auswahl. Wir warten nur, dass wir das Beste kriegen, auch fürs Publikum, dass die das erreichen und die Kinder
ist ja auch
den Parkplatz suchen und so. ist ja nicht so einfach.
Okay. Und Sie haben ja 2 Zelte, habe ich auch gelesen. Also das heißt, Sie bauen 5. praktisch dann... Ach, 5! Oh, okay. Ah, okay, es kam aber so drei, rüber, dass Sie das praktisch dann schon aufbauen.
3 komplette Zirkusse. Aber
okay,
Reservezelte. Okay. Also wir könnten zur Not 5 Zelte aufbauen. Aber 3 auf jeden Fall. Wir haben schon oft 3-mal Zirkus stehen gehabt mit verschiedenen Veranstaltungen. Wenn man macht eine Tour mit der Kelly-Familie und solche Sachen.
Und Sie leben ja auch hier im Zirkuswagen. Also auch eine ganz tolle Atmosphäre. Ich finde es total schön.
Ich möchte im Hotel leben.
Ich verstehe das. Wie funktioniert das auch mit dem Familienleben?
Naja, da kommt zuerst die Frau daher und dann kommt ein Kind und noch ein Kind und noch ein Kind. Dann ist man Familie.
Okay, gut. Also ich meine, so im Raum, ne? Das
ja, erst recht. Deswegen kommen da so viele Kinder.
Ja, aber letztendlich hier findet dann vielleicht auch Kommunikation statt, ne? Als wenn man ein Riesenhaus hat.
Nee, wir leben gern so. Mein Vater ist ein Zirkuskind, 8. Generation von einem italienischen Zirkus. Die Italiener sind sowieso Familienmenschen und lieben die Kinder und das ist genau richtig so. Da hat es nie ein Problem gegeben.
Schön. Und Ihre Kinder, werden die das übernehmen? Also jeder macht ja auch so seins.
Jetzt tritt gerade die Lilly auf und die Vivi macht das ganze Casting und mein Sohn ist auch gerade da, der macht, weil die Elli Geburtstag gehabt hat, mein Sohn ist auch da und der macht das Apollo Varieté in Düsseldorf. Das muss auch. Also es ist gut, mehrere Standbeine zu haben. Also ich glaube, wenn man nur Zirkus hat, ein Problem ist nicht gut.
Wie gehen Sie mit Nachhaltigkeit um?
Wir sind der erste plastikfreie Zirkus, schon seit Jahren. Das geht los bei, fängt beim Popcorn an, das ist natürlich früher ein Kunststoff. Heute Papiertüte. Hast du so eine Papiertüte von Popcorn, mit Popcorn, süß oder salzig?
Süß. Ich glaube, ganz süße.
Naja, haben wir. Kein Problem, haben wir alles. Aber wie gesagt, halt Papier. Und so haben wir alles verschwinden lassen. Plastikflaschen und Strohhalme. Und es ist alles nachhaltig.
Toll. Genau. Wie nutzen Sie sozusagen auch Ihren Namen, auch, um sozial sich zu engagieren?
Wir haben gerade in Hamburg eine große Gala für arme Kinder gehabt.
Toll.
Der Bürgermeister.
Wow, toll.
Der ist ganz ein toller Bürgermeister in Hamburg. Und der ist gekommen, hat die Kinder begrüßt und so. Also da sind wir seit Jahren vor. Wir sind fast 50 Jahren haben wir immer bei. Wir haben einmal gemacht für UNICEF ein ganzes Jahr einen Beitrag. Da haben wir am Schluss 350.000 gespendet der UNICEF. Also da sind wir immer dabei. Wir lieben die Kinder und die Kinder lieben uns. Und das muss man auch zurückgeben. Und wir laden auch Altersheime ein. Und was
schön.
Ja, wir haben ja im Zirkus alle Nationen, alle Religionen. Wir haben Marokkaner.
Wie viele Nationen haben Sie?
40 oder was sicher.
Okay.
Also wir haben da alles, von Moslems bis Christen, Juden, Russen, Amerikaner, Ukrainer. Alle sind da und alle verstehen sich gut. Es ist eine große Familie. Und aus Chile und Südamerika.
Ja, sie bringen Menschen zusammen auch.
Ja, und die verstehen sie alle gut. Und, und wir haben Feste zusammen und alles Mögliche.
Also ich persönlich, habe ich ja gerade eben schon gesagt, man spürt das als Zuschauer, dass es ein gutes Miteinander ist. Auch am Ende, wie dann die Zuschauer mit aufgefordert werden, wir tanzen zusammen. Wow.
Der Zuschauer spürt alles.
Total.
Und der Zuschauer schaut nicht nur am dreifachen Salto, am Trapez, der schaut hinten am Vorhang, stehen Requisiteure und wenn einer davon ein trauriges Gesicht hat, sagt, was hat der? Also ich achte, dass es jedem gut geht.
Ja, das ist ganz wichtig.
Das ist so
wichtig.
So leben wir seit fast 50 Jahren.
Ja, und das ist ganz großer Zirkus. Ja, also
so muss das sein.
Ist einfach auch eine innere Haltung auch, ne? Den Mitarbeitern auch gegenüber.
Ja.
Ne? Was können Sie denn dem Zuhörer mitgeben? Also auch für die eigene Lebensreise, was Träume, was Wünsche, Visionen auch betrifft. Aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Es gibt bestimmte Prinzipien, die eigentlich selbstverständlich sind. Ich sage jetzt einmal, keine Vorurteile zu haben und nicht von einem auf den anderen zu schließen. Toleranz, Kinderliebe. Mhm. Wenn ich oft schaue, wie mit Kindern umgegangen wird, das ist furchtbar. Mhm. Also auch bewusst leben, also wir plastikfrei, wir transportieren den Zirkus Roncalli mit der Bundesbahn. Mhm. Wir fahren nicht auf der Straße. Alles mit der Bahn. Mhm. Und solche Sachen. Mhm. Man kann für sich selber Verschiedenes machen. Wenn die Leute viel mehr mitdenken würden, dann wäre schon viel gemacht. Dann muss man auch nicht so viele Verbote beschließen. Uns muss man nichts sagen. Wir sind die Ersten gewesen, weltweit, die tierfrei waren im Zirkus. Und jetzt machen sie uns auf der ganzen Welt nach. Es gibt immer mehr tierfreie Zirkus. Und das haben wir losgetreten. Und dasselbe ist mit plastikfrei. Das ist so einfach. Ich war in Indien, weil ich Ayurveda gemacht habe und habe am Meer eine Welle gesehen, die war riesengroß. Die war aber nicht aus Wasser, schon aus Wasser, aber das waren nur leere Flaschen und Plastikmüll. Mhm. Aber das war so erschreckend. Das waren solche Massen, also so eine riesige Welle, nur mit Plastik. Mhm. Und dann haben wir die erzählt, ja, im Meer draußen schwimmt eine Insel, die ist so groß wie Nordrhein-Westfalen, die besteht nur aus Müll, die sind schon zusammengeklebt. Mhm. Aber das löst sie langsam auf und das ist dieses Plastik, was die Fische fressen dann und nachher fressen wir die Fische und das Krebs fördert. Und solche Sachen sollte man bedenken. Nur wir können nicht jetzt den Indern und Chinesen vorschreiben, was sie tun sollen. Würde ich gerne, aber geht nicht.
Jetzt gibt's hier süßes Popcorn. Vielen, vielen Dank. Und noch gebrannte Mandeln.
Das Lustige ist nicht so, dass dann diese Papiertüten rumliegen, wenn die Leute, die nehmen die mit.
Natürlich.
So schön sein.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch eine Flasche mitgenommen, habe sie nicht abgegeben, weil ich den Taler haben wollte. Der liegt neben meinem Bett.
So wichtig, dass man das mit Liebe gestaltet und so. Das hebt man sehr auf.
Natürlich.
Das schmeißt man nicht weg. Mhm. Und das ist alles ein Beitrag dazu. Wenn jetzt nur so Papier, weißes Papier, schmeißt man es weg. Mhm. Und. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Bewusst etwas zu tun und etwas Gutes zu tun. Man muss nur machen.
Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Machen.
Wenn Wanderzirkus das erlauben, dann könnten doch große Konzerne auch ein bisschen mehr tun. Ja. Also ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber da gibt es auch, wo man sagt, muss das sein? Mhm. Ja. Es gibt welche, die haben immer nur Plastikflaschen und die liegen dann überall herum.
Ja, also mach aus irgendwann ein Jetzt, in den Zirkus gehen, es lohnt sich wirklich. Es ist einfach nur toll, ja, also ein wunderschönes Erlebnis. Ja, hat es Ihnen gefallen in Hamburg?
Wunderschön. Ja? Ich habe mich sehr gefreut über den Bürgermeister, der mir geholfen hat, dass es weitergeht in Hamburg. Und wir gastieren bis zum 25. jeden Tag 2 Vorstellungen und anschließend haben wir 4 Wochen Pause, die wir uns verdient haben. Und dann sind wir in Lübeck.
Schön.
Auch nicht so weit weg.
Toll. Schön.
Und dann München und nach Bremen und Hannover. Und dann haben wir es geschafft.
Ja. Ganz, ganz viel Freude daran. Bleiben Sie so, wie Sie sind, Herr Paul. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Das bleibt mir nicht über.
Ja. Lassen Sie sich den schönen deutschen echten Käsekuchen schmecken.
Ich schaue ihm schon die ganze Zeit an.
Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, gerne.
Und
hat wie Spaß gesagt,
wir
gemacht.
Werden, ja, danke schön. Wir werden es in die Welt bringen. Es ist überall zu hören.
Übrigens, ihr habt fast dasselbe Hemd, blau-weiß gestreift, so wie das.
Ja.
Weil,
als Clown.
Nein. So ein Hemd habe ich, meine Tochter hat es gefunden und hat mir es gekauft, weil ich bin ein Beach Boy Fan. Die Musik der Beach Boys. Mhm. Und die Beach Boys haben immer solche Hemden angehabt. Immer.
Ah, okay.
Und deswegen habe ich schon seit der Schulzeit immer solche Hemden geliebt. Und jetzt hat meine Tochter wieder eins gefunden und demnächst habe ich es wieder an.
Ah, ja, sehr schön. Und dann denken Sie an mich.
Natürlich.
Super.
Natürlich.
Prima. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Das ist
Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
Sofern du in die Welt des Zirkus eintauchen möchtest und dieses besondere Erlebnis erleben willst, besorge dir jetzt dein Ticket für eine der Vorstellungen von Zirkus Roncalli, die jetzt in Deutschland laufen. Es lohnt sich so, so sehr, zu lachen, zu staunen und berührt zu werden im Herz. Tu es für dich. Auch das ist für Kopf, Herz und Seele. Das ganze Leben ist ein bunter Zirkus und hier ist alles möglich. Sofern du an deinen Träumen arbeiten möchtest, deine Visionen Wirklichkeit werden lassen willst, egal wie groß, dein Ziel mit Fokus erreichen möchtest, melde dich bei mir. Ich begleite dich in meinen 360-Grad-Mensch-Coachings in Präsenz oder online, einfühlsam und mit viel Freude auf dem Weg dorthin. Du findest mich in Hamburg am Klosterstern oder online mit 360-Grad-Mensch-Coaching. Danke für dein Zuhören und dein Sein. Von Herzen, deine Katrin.